Ich grüße Sie am Anfang dieser Bibelstunde. Sie haben es gehört, ich grüße Sie. Heute ist Erntedankfest und ich sage Ihnen den Wochenspruch für diese Woche. Und er hat mit dem Erntedankfest zu tun. Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Das ist Psalm 145, 15. Wenn wir zur Bibelstunde zusammenkommen, kommen wir vielleicht auch mit einer Erwartung. Aller Augen warten auf dich, Herr. Und zwar mit der Erwartung, Herr, was gibst du mir heute als Stärkung zum Weitergehen? Unser Herr weiß, was sie brauchen. Er weiß es von jedem von uns, manchmal besser als wir selber. Wir dürfen es aber auch von ihm erbitten und erwarten. Und das tun wir jetzt auch mit dem Lied »Brich mir das Lebensbrot« unter der Nummer 431. 431.
Vivid, Jesus lebt. Das war Ostersonntag hier in der Bibelstunde das Thema. Vivid, Jesus lebt und durch und mit ihm auch eine evangelische Kirche in Sibirien. Das zeigt uns am Ostersonntag hier der junge Propst aus Omsk, Wladimir Vinogradow. Vivid, Jesus lebt, dazu sprach Bischof Otto Schaude Ostersonntag hier sein Grußwort. Vivid, Jesus lebt und mit ihm nun Otto Schaude seit Dienstag der vergangenen Woche in der ewigen Herrlichkeit bei Jesus. Aufgewachsen ist Otto Schaude auf dem elterlichen Bauernhof in Wippingen bei Bleibeuren. Er war der erste Sohn dieses Ortes, der das Abitur machte und Lehrer wurde. Im Mai 1973 war er Mitbegründer der allerersten freien evangelischen Schule in unserem Land. Das war dann in Reutlingen. 2 Jahre später wurde er Rektor dort. Damit war er überhaupt der jüngste Rektor in Baden-Württemberg. 1991 folgte er der Berufung zum Vorsitzenden des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes und im Ruhestand nahm er eine weitere Berufung als Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche Ural, Sibirien, Ferner Osten an. Über 5 Jahre konnte er dieses Amt mit der tatkräftigen Unterstützung seiner Frau Brigitte ausüben, bis unser Herr sein Leben jetzt mit 72 Jahren vollendete. In dieser Woche wurde er im engsten Familienkreis in Reutlingen-Reicheneck beerdigt. Eine Trauer- und Gedenkfeier findet am kommenden Samstag, 8. Oktober, 16 Uhr auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd, statt. Unser Landesbischof Frank Ottfried Juli und Pfarrer Steffen Kern werden diese Feier leiten. Und Mitte Oktober wählen die Mitglieder der Sibirischen Kirchensynode in Omsk einen Nachfolger. Es wurde vereinbart, dass wir bis zur Wahl über den Namen und die Person schweigen. Vivid, Jesus lebt. Bischof Otto Schaude lebt nun in Ewigkeit bei dem Lebendigen. Vivid, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das sollte jeder von uns schon im Hier und Jetzt sagen können, damit es dann in alle Ewigkeit gilt. Wir beten. Nun auch vollendet hast. Wir danken dir, dass du ihn zum Segen für viele in unserem Land und dort im fernen Sibirien gemacht hast. Wir bitten dich, dass du mit deiner tröstenden Nähe bei seiner Frau Brigitte, seinen 4 Kinderfamilien und den 10 Enkeln bist. Lass sie es so hautnah erfahren, dass dein Leben, deine Kraft und deine Nähe ihnen zur Lebenszuversicht wird. Und dass sie Mut haben zum Weitergehen besonders seine Frau, tröste und gib ihr immer wieder Tag für Tag deinen Zuspruch. Wir bitten dich für deine Gemeinde in Sibirien. Halt sie treu bei dir und gib ihnen einen Mann nach deinem Herzen in das Bischofsamt. Und lieber Herr, wie wir es eben gesungen haben, brich du auch uns das Lebensbrot. Lass dein Wort auch unsere Herzen erreichen und segne dein Wort in unserem Leben. Amen. Schwester Renate hat noch für uns ein Jesuslied oder ausgewählt, das passt zu Otto Schaude, denn Jesus war wirklich die Mitte seines Lebens. Ja, wir beten damit Jesus an und es erscheint da vorne dann auf der Leinwand.
Als ich vor 3 Wochen die Bibelstunde gehalten habe, war es hier drin sehr warm durch die Sonne. Aber heute ist es sehr warm durch die Heizung. Und beide Male kann man gar nichts machen. Die Sonne kann man nicht abstellen und ich kann die Heizung auch nicht abstellen. Also, fünf Heilstatsachen im Heilsplan Gottes. Und heute geht es um die zweite Heilstatsache. Wir sehen hier einen Kalender, wir sehen ihn noch nicht. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass er kommt. Oh ja. Deshalb ein Kalender, weil man an ihm die fließende Zeit ablesen kann. Den Chronos, das ist die Zeit, die dahin fließt. Da war doch eben noch der 1. September 2016 und schon ist heute der 2. Oktober 2016. Um 14 Uhr hat unsere Bibelstunde begonnen. Wenn sie zu Ende ist, dann war das eine Stunde Zeit, die dahin geflossen ist und nie wieder kommen wird. Die Stunde von 14 Uhr bis 15 Uhr am 2.10.2016 wird es nie wieder geben. Sie ist dann vorbei. Das ist die dahinfließende Zeit. Und in einem Lied heißt es, es eilt die Zeit. Die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Nein, aufhalten können wir sie nicht. Umso wichtiger ist es, dass es in der fließenden Zeit besondere Termine gibt. Vielleicht hat heute jemand Geburtstag. Das ist dann ein besonderer Termin, so ein Termin zum Innehalten. Die Zeit fließt trotzdem weiter, aber ein besonderer Termin in der dahinfließenden Zeit. Sie fließt unaufhaltsam weiter, aber es gibt besondere Termine. Es gibt den Kairos im Chronos, den besonderen, den festen Termin in der dahinfließenden Zeit. Gott hat vor langer, langer Zeit einen Plan entworfen. Er hat es darum getan, weil er Menschen retten wollte. Die Menschen, die ohne ein Heilwerden ewig verloren sind, und das gilt für alle Menschen. Ohne ein Heilwerden ist jeder Mensch verloren. Und darum hat Gott die Möglichkeit geschaffen zum Heilwerden der Menschen. Ja, warum braucht es denn ein Heilwerden? Weil durch die Sünde ein ganz großer Schaden entstanden ist. Der ist so groß, dass der Himmel verschlossen ist für jeden Menschen. Und wer sich nicht heilen lässt durch Gott, der kann nicht zu Gott kommen. Gott hat es aber möglich gemacht. 5-mal schon gab es einen göttlichen Kairos, einen göttlichen Termin, wo er gehandelt hat. Und der 6. steht noch aus, aber 5 sind schon geschehen. Wir erfahren in der Bibel, dass Gott 5-mal gehandelt hat. 5 göttliche Aktionen sind schon geschehen. Sie sind uns gut bekannt. Und nicht nur aus dem Wort Gottes, sondern bei vielen von uns sind sie für das eigene Leben ganz wichtig geworden. Denn wir sind durch das Handeln Gottes nach seinem Heilsplan heil geworden. Nun, bei meiner Bibelstunde am 28. August, wo es so heiß war, ging es um das erste Handeln Gottes zu unserer Rettung. Das war die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Da hat Gott gehandelt. An die Christen in Rom hat Paulus geschrieben, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, 32. In der Bibelstunde Ende August, die dieses erste Handeln Gottes als Thema hatte, ging es also trotz der Wärme, trotz der Sommerzeit ein wenig weihnachtlich zu. In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren. Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren. Dieses Lied haben wir gesungen mitten im Sommer. Und heute kommen wir nun zum zweiten Handeln Gottes. In unserem Glaubensbekenntnis finden wir es genannt. Der Anfang des zweiten Artikels, wo es um Jesus geht, heißt so: Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das war mein Thema vor 3 Wochen. Gottes Sohn, der Gott selber ist, wurde ein Mensch wie wir. Und das Zweite, das zu unserem Heil geschehen ist, finden wir dann in der Fortsetzung. Da heißt es, gelitten unter Pontius Pilatus hat er. Er ist gekreuzigt, gestorben und begraben. Das mag ja so aussehen, und vielfach wird es auch so erklärt, dass der Sohn Gottes in die Hände von Menschen geraten ist und leiden und sterben musste. Aber das hat Gott getan. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und nun wollen wir an 4 Stationen auf seinem Leidensweg in dieser Stunde entlang gehen. 4 Fragen zu 4 Stationen. Zur ersten Station musste der Sohn Gottes den Himmel verlassen, mit Betonung auf musste. Musste er denn? Musste Jesus den Himmel verlassen? Diese Entscheidung ist im Himmel gefallen und sie ist vor langer, langer Zeit geschehen. Musste Jesus den Himmel verlassen? Konnte er gar nicht anders? Nein, er musste nicht. Paulus hat es später so geschrieben, obwohl er in göttlicher Gestalt war, er war Gott, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er nahm die niedrige Stellung eines Menschen an und wurde als Mensch geboren. Philipper 2, Vers 6. Jesus hat sich dafür entschieden. Und Gott hat seinen Sohn hergegeben. Übrigens, wenn in diesem Zusammenhang vom Handeln Gottes die Rede ist, dann könnte ein Missverständnis entstehen, und zwar dieses: Gott wollte, dass sein Sohn Mensch wurde, und der Sohn musste tun, was der Vater wollte. Ja, Gott wollte es, aber es kam zustande, weil sein Sohn Ja gesagt hat dazu, und er hätte Nein sagen können. Warum hat Jesus Ja gesagt? Darauf finden wir bei einem späteren Jünger von Jesus bei Johannes eine Antwort. Er schreibt in seinem ersten Brief, ja, er musste den Himmel verlassen, denn Jesus ist die Versöhnung geworden für unsere Sünden und er ist unser Fürsprecher bei Gott. Jesus hat die Notwendigkeit gesehen. Beide, der Vater und der Sohn, haben die gleiche große Liebe zu uns Menschen, die wegen der Sünde ewig verloren sind. Für den Sohn Gottes war es genauso wichtig, eine Rettung zu schaffen wie für seinen Vater, wie für Gott. Paul Gerhard hat sich ja ebenfalls darüber Gedanken gemacht. Und ich weiß, dass ich diese Liedstrophe öfters zitiere, weil sie mir auch so wichtig ist. Paul Gerhard drückt es in einem Passionslied so aus, dass er zuerst Gott sagen lässt, geh hin, mein Kind, und nimm dich an, der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornes ruhten. Die Strafe ist schwer, der Zorn ist groß, du und nur du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Und dann finden wir auch im Lied, Die wunderbare Antwort des Sohnes Gottes. Ja, Vater. Ja, von Herzensgrund. Leg auf, ich will dir's tragen. Der Sohn hat sich nicht nur dem Vater zuliebe dafür entschieden, sondern uns zuliebe. Er hätte es nicht tun müssen. Aber er wollte es tun. Er hätte im Himmel bleiben können. Aber dann hätte nie ein Mensch in den Himmel kommen können. Darum war es für ihn ein Muss der Liebe. Er sagte ein bewusstes Ja zu diesem Weg, von dem er schon wusste, das wird ein Leidensweg. Und nun zitiere ich noch aus Luthers Reformationslied. Das beginnt so: Nun freut euch, lieben Christen, gemein. Und in diesem Lied schildert Luther sein eigenes Elend in der Zeit, als er die Rettung durch Jesus noch nicht begriffen und ergriffen hatte. Und er schildert dann ähnlich wie Paul Gerhardt auch ein Gespräch zwischen Gott und seinem Sohn. Er, Gott, sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen. Also es ist höchste Zeit, sich zu erbarmen. Fahr hin, mein herzenswerte Kron, und sei das Heil dem Armen und hilf ihm aus der Sündennot. Erwirk für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Und dann sagt Luther, der Sohn, dem Vater gehorsam war. Er kam zu mir auf Erden, aber nicht nur aus Gehorsam, sage ich jetzt dazu, sondern aus Liebe für die Menschen in der Sündennot. Wir haben uns nicht dafür entschieden, dass wir Sünder sind. Das sind wir. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen Sünder. Aber wir müssen nicht wegen der Sünde unversöhnt mit Gott bleiben. Das hat Gott nicht gewollt, das will auch Jesus nicht. Und darum ist er diesen Weg gegangen. Luther hat es auch nach vielen Kämpfen begriffen und auch glaubend ergriffen, für sich angenommen. Und viele von uns, ich denke die allermeisten, haben es begriffen und haben glaubend für sich das Heil und das Heilwerden angenommen. Dazu hat Jesus den Himmel verlassen. Stellen Sie sich einmal vor, während seiner ganzen Zeit auf dieser Erde, das waren 33 Jahre, hat er gewusst, wozu er Ja gesagt hat und wozu er den Himmel verlassen hat. Nicht nur um zu predigen und Wunder zu tun, sondern um zu leiden und zu sterben. Das hatte er die ganze Zeit vor sich. Das kam nicht überraschend für ihn, dazu ist er ja gekommen. Und er konnte nicht hoffen, dass es ihm auf irgendeine Weise erspart wurde. Und dann war er ganz nah dran und es kam die große Angst. Und so fragen wir als Zweites, musste er Ja sagen zu diesem bitteren Kelch? Da lese ich aus Matthäus 26, Vers 39. Sie sind in Gethsemane und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bei dieser Situation im Garten Gethsemane, bei diesem Gebet, wird deutlich, wie schwer der Weg für Jesus war, der jetzt vor ihm lag. Er hatte Angst. Darum auch die Bitte: Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, dieser Leidenskelch, dieses Leiden. Wurde nun in Gethsemane ein Nein aus dem bisherigen Ja? Sagt Jesus jetzt Nein zu diesem Weg? Wenn Jesus in diesem Gebet zu seinem Vater gesagt hätte: Nein, Vater, ich kann es doch nicht, es fällt mir zu schwer, bei aller Liebe zu den Menschen, ich kann es nicht, dann hätte Gott Ja gesagt zu diesem Nein. Denn das Rettungswerk musste freiwillig geschehen. Es waren ja nicht nur die körperlichen Leiden, die Jesus jetzt vor sich hatte, die auch. Sondern sein Leiden bestand vor allem darin, dass er den Becher des göttlichen Zornes austrinken musste, des Zornes über die Sünde. Er musste die Strafe für die Sünde einer ganzen Menschheit auf sich nehmen. Und was kommt da zusammen? Er musste das tun, damit jeder Mensch von seiner Sünde befreit werden konnte, damit jeder Mensch Vergebung empfangen konnte, damit es zwischen jedem Menschen und Gott gut werden konnte, heil werden konnte, wenn der Mensch das will. Vor diesem Aufsichtnehmen zitterte der Sündlose. Und er hat in Gethsemane zuerst darum gebeten, dass es ihm vielleicht doch erspart bleibt. Aber dann hat Jesus darauf verzichtet, seinen eigenen Willen jetzt durchzusetzen. So sehr er auch vor dem Leiden zurückschreckte, noch schrecklicher war ihm die Folge, dass die Menschen verloren gehen würden. Dieser Gedanke war ihm ganz schwer und darum wollte er nicht auf diesem beharren, lieber nicht, sondern er hat wieder ein Ja gesagt. Schrecklich wäre es ihm auch gewesen, seines Vaters Willen nicht zu erfüllen. Aber so herzlich und offen, wie er seine Angst ausgesprochen hat, da in Gethsemane, er will nicht das letzte Wort haben, wenn es möglich ist. Damit fragt er, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit zur Rettung der Menschen? Nein, es gibt sie nicht. Die Schuld der Menschheit ist so groß und die Schuld des einzelnen Menschen, dass sie nur durch das Blut des Gottessohnes reingewaschen werden kann. Nur weil er dafür stirbt, nur weil er dafür blutet. Durch sein stellvertretendes Sterben für alle, die wegen ihrer Sünde sterben müssten, ewig sterben müssten. Und das andere, das Jesus wichtig war, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das bedeutet die Übereinstimmung mit seinem Vater. Dr. Gerhard Mayer sagt dazu, Beten im Sinne des Neuen Testaments schließt immer beides ein. Das vertrauende Beten, in dem ich dem Herrn alles sagen darf, auch die Angst, alles. Auch meine Angst und meine Bitten und dass ich dem Willen des Vaters anvertrauen. Wer eines davon streicht, sagt Dr. Mayer, der macht Gott entweder zu einer fernen, kalten Größe, also man muss immer tun, was er sagt, oder zum Vorspann egoistischer Wünsche. Soweit Dr. Mayer. Was Paul Gerhardt im Lied über das Leiden Jesu sagt, das hat schon in Gethsemane begonnen. Das Lamm geht dahin, wird matt und krank, begibt sich auf die Würgebank, entsaget allen Freuden. Er nimmt an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht, ich will's gern leiden. Nicht, weil es so leicht ist. Es ist schwer, aber um der Liebe willen. Da klingt das Ja an. Jesus hat in Gethsemane das Ja wiederholt, das er schon vor seiner Menschwerdung dem Vater gegeben hat. Und jetzt ging es darum, das Ja zu leben. Aber ehe ich zum nächsten Punkt komme, singen wir das Lied 171. 171. Jesus Christus starb für mich. Und wer gerne aufstehen möchte, in dieser Wärme und überhaupt Mittagszeit und so. 171. Wir kommen an die dritte Station und die dritte Frage. Das erste war, musste Jesus denn den Himmel verlassen? Und das zweite, musste er diesen Kelch trinken? Musste er dazu Ja sagen? Und nun das dritte, musste er denn Schritte tun auf diesem Weg? Dazu schlage ich auf Johannes 18, Vers 4 und 5. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus ihnen entgegen und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Er ging ihnen entgegen. War das nicht eher, viel eher zum Weglaufen oder Zurückweichen? Das war es natürlich. Und so verlief diese Verhaftungsaktion ganz anders, als man es erwartet hatte, als die es erwartet haben, die kamen, um Jesus festzunehmen. Eine Überraschung für die beauftragten Soldaten war, dass Jesus zu ihnen hinausging. Er wartete also nicht passiv ab, was nun geschehen würde. Er ist auch nicht geflohen. Er ging ihnen entgegen. Dass es sein eigener Entschluss war, wird auch deutlich in der Bemerkung des Evangelisten Johannes, er wusste, was ihm alles begegnen sollte. Wen sucht ihr? Das war doch eigentlich klar, wen sie suchten. Doch, aber vielleicht will Jesus ihnen bewusst machen, was sie tun. Der Vorgang ist ja ungeheuerlich. Mit Schwertern und Knüppeln fangen die Israeliten ihren Messias und die Menschen ihren Schöpfer. Sie suchen Jesus, den Nazarener. Und ohne Umschweife sagt Jesus, ich bin's, den ihr sucht. Und die Wirkung dieser Worte war im wahrsten Sinne des Wortes eine bestürzende. Sie wichen zurück und stürzten zu Boden. Waren sie so erschrocken, dass Jesus ihnen so entgegenkam? Das war ungewöhnlich bei einer Verhaftung. Jesus ging nun vorwärts auf diesem Weg, obwohl er vielleicht lieber rückwärts gegangen wäre. So lebt er nun das Jahr. Frau Gerhard sagte so, er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden. Er ging bewusst darauf zu, er lebte das Jahr auch jetzt in dieser Situation. Er tat es in dem Wissen, dass wir in einem Paralleltext finden, wisst ihr nicht, dass ich meinen Vater um Tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen, und er würde sie sogar schicken? Matthäus 26, 53. Also Jesus redet hier von der tollen Möglichkeit, die er jetzt in dieser Situation hätte. 12 Legionen Engel könnte ihm der Vater schicken, wenn er darum bitten würde. Dann wäre keine Verhaftung dran, sondern eine wunderbare Befreiung. Das Wort Legion stammt aus dem Lateinischen. Es wurde jedoch auch im Griechischen und im Aramäischen als Fremdwort gebraucht und eine Legion umfasst ca. 10.000 Mann. Mehr als 12 Legionen wären dann mehr als 120.000 Engel. Eine gewaltige Zahl. Doch Jesus könnte den Vater bitten. Er könnte es. Und Gott hätte ihn dann auch erhört. Ganz gewiss. Und damit wäre ein schnelles Ende bereitet. Aber die Verhaftung musste geschehen. Es musste so geschehen. Es war eine Station auf dem Weg. Der Heilsplan Gottes, der Plan zum Heil der Menschen, zum Heilwerden der Menschen, musste sich erfüllen und er konnte nur so erfüllt werden, dass Jesus diesen Schritt jetzt ging. Hier wird die Freiwilligkeit von Jesus wieder sehr deutlich. Wenn er den Weg nicht gehen wollte, dann würde ihn der Vater nicht dazu zwingen. Nein, er könnte den Vater bitten, dem Schlimmen jetzt ein Ende zu machen, jetzt bei der Gefangennahme. Er würde die Hilfe schicken. Merken wir, Jesus hatte immer noch eigentlich an jeder Station auf diesem Leidensweg die Möglichkeit auszusteigen, Nein zu sagen, wozu er ein Ja gesagt hatte. Und er hat das Ja um unseretwillen gesagt. Nein hätte er um seiner selbst willen gesagt. Und es wäre so verständlich gewesen. Und hätte doch so schreckliche Folgen gehabt für uns. Da müssen wir nun einfach das Lied 172 singen. Für mich gingst du nach Golgatha. 172. Wir kommen zur vierten Station und zur vierten Frage. Musste Jesus aushalten bis zum Ende? Da lese ich aus Matthäus 27 die Verse 35 bis 44. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen, und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Der dänische Dichter Jens Peter Jakobsen lässt einen Mönch während einer Pestepidemie in einer Predigt Folgendes sagen. Sie ließen Christus das Kreuz durch den aufgewirbelten Staub tragen, rissen ihm die Kleider ab, entblößten seinen Leib vor aller Augen und dann trieben sie ihm Nägel ins Fleisch und keiner zeigte eine Spur von Mitleid. Und sie sagten, bist du der Sohn Gottes, so steig herab vom Kreuz, und sie schmähten ihn. Da riss er seine Füße aus den Nägeln heraus und ballte seine Hände um die Köpfe der Nägel und riss die heraus, dass sich die Querbalken des Kreuzes wie ein Bogen spannten. Und er sprang auf die Erde herab und riss das Gewand an sich, sodass die Würfel über den Abhang von Golgatha hinabrollten. Und er warf sich das Gewand in königlichem Zorn um die Schultern und fuhr gen Himmel auf. Und das Kreuz blieb leer stehen und das große Werk der Versöhnung ward niemals vollbracht. Es gibt keinen Mittler zwischen Gott und uns. Es ist kein Jesus für uns am Kreuz gestorben. Nein, so war es nicht. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er kann sich selber nicht helfen, Fragezeichen. Großes Fragezeichen, denn das ist eine falsche Aussage. Er hätte es können, denn Jesus ist der, dem nichts unmöglich ist und dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und er hat diese Macht nicht eingesetzt und auch sein Vater im Himmel hat es nicht getan. Andern hat er geholfen und will sich selber nicht helfen. So muss es heißen. So muss es gesagt werden. Er wollte nicht. Warum nicht? Jesus sagte, es musste so geschehen. Das lesen wir in Lukas 24, Vers 26. Auf dem Weg nach Emmaus hatte Jesus am Sonntag nach dem Karfreitag zwei Männer eingeholt auf ihrem Weg. Zwei Männer, die nicht zurechtkamen damit, dass Jesus vor einigen Tagen sterben musste und dass Gott das nicht verhindert hatte. Wer kann das denn verstehen? Und Jesus sagt ihnen, Christus musste leiden. Das sagte der Auferstandene, den sie aber noch nicht erkannt haben. Jesus hat verzichtet auf das Heruntersteigen vom Kreuz. Er hätte es tun können. Er hätte damit eindrücklich seine Gottessohnschaft bewiesen. Er hat es nicht getan. Er hat sich alles gefallen lassen, auch diesen Spott. Als die Vorübergehenden sagten, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Ich gebe Ihnen etwas weiter, was Pfarrer Wilhelm Busch sagte. Sie gingen vorüber. Ich sehe sie im Geist vor mir, die braven, die tüchtigen, die ordentlichen Leute, wie sie vorübergehen. Und hinter ihnen zieht das ganze sogenannte christliche Abendland. Folgen Millionen der sogenannten Christenheit und sie alle gehen am Kreuz Jesu vorüber. Und das ist die vollkommene Narrheit. Was würdet ihr von einem Hungrigen sagen, der an einem Brot vorbeigeht, dass man ihm da reichen will? Oder da ist ein Lastträger, der unter seiner Last zusammenbricht, dann kommt ein Starker und er bietet ihm an, komm her, ich nehme dir deine Last ab. Der Zusammenbrechende aber geht mit seiner Last weiter. Er ist vorübergegangen. Ist er nicht ein Narr? Ein Narr wie der Ertrinkende, der am Rettungsring vorüberschwimmt? Solch eine Narrheit. Nein, eine viel ärgere ist es, wenn man am Kreuz Jesu vorbeigeht. Hier unterbreche ich das Zitat von Pfarrer Busch und schiebe einen Leserbrief aus dem Evangelischen Gemeindeblatt ein. Da heißt es, heute hat so mancher mit Kernaussagen des christlichen Glaubens seine Schwierigkeiten. Trotzdem empfindet man sich als Christ und würde nie aus der Kirche austreten. Wenn man in der Kirche beim gemeinsamen Gebet Dinge bekennen soll, an die man nicht glaubt, empfindet man das als unangenehm. Ich bete beim Glaubensbekenntnis ganz einfach nicht mit. Für mich bedeutet Christsein, die Gnade empfangen zu dürfen, mit Gott durch das Gebet ins Gespräch kommen, immer mal wieder seine Nähe und seine Hilfe zu spüren. Jesus ist für mich die persönliche Seite des unermesslich großen Gottes. Aber dass Jesus für meine Sünden ans Kreuz geschlagen wurde, kann ich nicht glauben. Jesus hat seine Lehre von der Liebe und Barmherzigkeit kompromisslos gelebt und dafür wurde er umgebracht. Sie merken, auch der diesen Leserbrief geschrieben hat, ist jemand, der am Kreuz vorüberging. Das ist die vollkommene Narrheit, sagt Pfarrer Busch und er sagt weiter, das Kreuz ist nicht eine Station zum Vorübergehen. Da muss man für Zeit und Ewigkeit stehen bleiben. Graf Zinzendorf hat es so gesagt, ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist, angekommen, nicht vorübergegangen. Wenn unser Leben am Kreuz Jesu angekommen ist, dann erfahren wir, mein Heiland hat alle meine Schuld weggetragen. Wer bei Jesus steht und bei Jesus bleibt, der ist heil geworden. Soweit Pfarrer Wilhelm Busch. Nun, die damals am Kreuz vorbeigingen, die sahen ja eine Elendsgestalt. Und sie verspotteten diese Elendsgestalt. Die Menschen glaubten nicht, dass dieser Elende die Macht gehabt hätte, vom Kreuz herunterzusteigen. Er hatte sie und gebrauchte sie nicht. Er entschied sich dagegen aus Liebe zu mir und zu ihnen und zu allen Menschen. Wäre Jesus heruntergestiegen vom Kreuz, dann wäre der Himmel verschlossen geblieben. Aber der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Aber nur noch die Frage zum Schluss. Wie antworten wir unserem Herrn, der Ja sagte, als er natürlich lieber Nein gesagt hätte? Wie antworten wir unserem Herrn, der Schritte vorwärts ging, als er natürlich viel lieber rückwärts gegangen wäre? Und wie antworten wir unserem Herrn, der die Macht seines himmlischen Vaters nicht in Anspruch genommen hat und seine eigene Macht nicht eingesetzt hat, als es ganz schwer war? Nun, die allermeisten von uns haben ihm schon geantwortet, indem sie sein Erlösungswerk dankend angenommen haben und singen können, ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Jesus, mein Herr, starb mir zu gut. Meine Sünden nimmt er weg. Ich bin erlöst. Und ich freue mich mit jedem, der das so sagen kann. Das ist sehr viel. Aber ob das alles ist? Auch wir sind nach der Freiwilligkeit gefragt. Wir müssen natürlich den Weg nicht gehen, den Jesus gegangen ist. Der ist einmalig und stellvertretend für uns alle. Aber wir sind nach unserer Bereitschaft zu fragen, gefragt zu leben, was wir sind durch das Werk Jesu. Da zitiere ich noch einmal Paul Gerhardt. In einem Weihnachtslied hat er zum Ausdruck gebracht, was seine persönliche Antwort ist. Es geht ihm um seine persönliche Antwort und es geht auch bei uns um eine persönliche Antwort. Keiner kann für den anderen antworten. Die Antwort des Paul Gerhardt, o Jesu, du mein Leben, ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Da sagte Paul Gerhardt an der Krippe und unter dem Kreuz im Passionslied, das ich jetzt einige Male schon zitiert habe, spricht er, mein Lebetage will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen. Dich will ich stets gleich wie du mich mit Liebesarmen fassen. Du sollst sein meines Herzens Licht. Und wenn mein Herz in Stücke bricht, sollst du mein Herze bleiben. Ich will mich dir, mein höchster Ruhm, hiermit zu deinem Eigentum beständiglich verschreiben. Das ist eine Antwort. Wir beten. Danke, lieber Herr. Wir können nur staunen und nur anbeten, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du Ja gesagt hast und dieses Ja dann gelebt hast bis zum Tod am Kreuz. Und damit hast du den Himmel aufgeschlossen für Sünder, weil Sünde vergeben werden kann. Herr, wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir, Herr. Und du fragst uns nach unserer Antwort. Du möchtest so gerne, dass man es in unserem Leben sieht, was du getan hast, was wir von dir empfangen haben. Herr, wir wollen es nicht verstecken. Wir wollen es nicht nur für uns behalten, sondern wir wollen so mit dir leben, nicht halb, sondern ganz, dass es in unserem Leben zu sehen ist. Und das willst du uns schenken und dabei willst du uns helfen. Und dafür danken wir dir. Herr, du weißt um all die Menschen, für die wir vielleicht seit langem beten, dass sie es doch ergreifen und begreifen, dass du Rettung für sie hast. Herr, wir hören nicht auf zu beten und beten auch jetzt dafür und danken dir, dass noch diese Zeit ist, wo Menschen gerettet werden können. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns gehst in diese neue Woche, dass du uns hilfst, unser Ja, das wir dir einmal gegeben haben, zu leben in den kleinen und großen Dingen. Amen. Da gibt's noch so ein gutes Lied unter der Nummer 174. Eines wünsche ich mir vor allem anderen. 174, das ist auch so eine Antwort. Eigentlich könnte ich ja jetzt sagen, es ist genug geredet. Aber jetzt habe ich noch einiges außerdem zu sagen. Zuerst einmal eine herzliche Einladung zur Bibelstunde am nächsten Sonntag mit Schwester Heidi Butzkamm. Und wer den Sonntag mit einem Lobpreisgottesdienst abschließen will, ist um 18 Uhr noch einmal hier ins Zelthaus eingeladen. Dann eine herzliche Einladung auch zum Frauenfrühstück am Samstag darauf, also am 15. Oktober im Gemeindehaus in Eidlingen zum Thema Angst in Kraft verwandeln. Diese Flyer gibt es draußen vor dem Ausgang. Und veranstaltet von der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Credo findet am Donnerstag, 20. Oktober um 20 Uhr im Gemeindehaus eine Lesung statt mit Dr. Rolf Sohns. Es geht um Martin Luther als Seelsorger, die Freiheit neu entdecken. Eintritt kostet 5 € und eine Anmeldung ist erwünscht. Das sind diese Flyer, die draußen liegen. Zur nächsten Ansage habe ich jetzt kein Flyer. Von der lebendigen Gemeinde Christusbewegung kam folgende Nachricht. Wir möchten Sie auf eine besondere Veranstaltung in Ihrer Nähe hinweisen. Vom 2. bis 16. Oktober 2016 findet die Zeltkirche Ammertal auf dem Kirchberg bei Reusten statt. Für alle Generationen gibt es Angebote. Von der Kinderbibelwoche mit Rudi Auracher, Konzert mit Daniel Kalauch, ebenso Vorträge und Impulse mit Cornelia Mack, Theo Eisler, Samuel Koch, Michael Stahl, Arno Backhaus, Johannes Wart und anderen. Müssen Sie sich nicht alles merken, Sie müssen einfach hingehen, dann erleben Sie es. Eine hervorragende Gelegenheit stand dann noch bei dieser Mitteilung, um neu über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Also, so viel. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Und der Herr segne Sie in dieser kommenden Woche. Er behüte Sie und lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten. Amen und auf Wiedersehen.